Mein heutiger Gast ist weit gereist. Wahrscheinlich war er schon auf allen Kontinenten. Aber wenn ich ihn frage, welcher Ort der schönste auf der ganzen Welt ist, dann bin ich mir fast sicher, die Antwort zu kennen. Herzlich willkommen, Monsignore Wolfgang Huber.
Grüß Gott.
Welcher Ort ist denn der schönste Ort auf der Welt?
Der schönste Ort ist Reit im Winkel.
Ich frage deshalb nach dem schönsten Ort. Das ist natürlich Ihr Heimatort. Natürlich. Aber ich frage Sie deshalb nach dem schönsten Ort, weil Sie seit 3 Jahren Missio-Präsident sind und als solcher kommen Sie ganz schön rum auf der Welt. Wir reden heute über Ihre Arbeit, aber auch darüber, wie ein so heimatverbundener Mensch auch in der Welt so sehr daheim ist und dabei immer wieder zu dem Schluss kommt, dass alle Menschen auf der Welt irgendwie gleich ticken. Habe ich das richtig formuliert?
So ist es, ja.
Für meinen heutigen Gast, Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber, ist der schönste Ort der Welt Reit im Winkel. Warum?
Jeder, der eine schöne Heimat hat und das auch erleben konnte, dort gut aufgewachsen zu sein, das ganze Ambiente dort zu erleben, der wird sagen, dort ist es wirklich schön. Und ich denke, es wäre schlimm, wenn jemand vielleicht sagen müsste, seine Heimat ist nicht der schönste Ort, weil dann musste er fliehen oder sonst irgendwo wegkommen aus dieser Heimat. Und das sind Umstände, die uns dann bedenklich stimmen würden.
Jetzt haben Sie mit Reit im Winkel aber auch ein bisschen Glück gehabt, oder?
Sehr viel Glück. Ich sage immer,
auch Duisburg sein können.
Ich sage immer, gerade dann, wenn man unterwegs ist, merkt man eigentlich erst, wie schön das ist, daheim ist.
Wenn Sie so die 3 wichtigsten Begriffe zu Reit im Winkel sagen würden, was ist das für Sie? Was ist das Schönste da?
Das Schönste ist, dass die Menschen dort zusammenhalten, dass sie eben auch dankbar dafür sind, dass sie dort leben dürfen und leben können. Und das Dritte würde ich dann eben auch sagen, was natürlich einfach auch dazugehört und wo ich immer gerne wieder nach Hause fahre, ist zum Skifahren. Das ist auch was Schönes.
Und wie ist Malawi so?
Malawi ist ganz anders. Dort ist es dann eher trockener und eher heißer. Und dort dann auch zu sehen, wie die Stämme teilweise ihre Kultur dort leben und wie sie dann auch versuchen, das christliche Erbe dort umzusetzen, das durch die weißen Väter dorthin gekommen ist, vor allen Dingen, um eine Gesellschaft miteinander zu gestalten, wo eben die Person im Mittelpunkt steht.
Das kriegen Sie alles mit, wenn Sie einfach mal kurz dahin kommen, oder sind das so Sachen, die Sie sich vorher überlegt haben?
Nein, sondern das kriegt man tatsächlich wirklich mit. Also das erste Mal, wie ich damit konfrontiert wurde, dass man sagt, also wir müssen jetzt 4 Kilometer gehen, um zur Quelle zu gehen und frisches Wasser zu holen. Und da hat man dann einen Kübel Wasser mit sich. Natürlich bin ich noch ein bisschen nobler behandelt worden. Mhm. Dann hat man mir den Kübel durchaus auch getragen oder so irgendwas. Aber da einfach dann zu sehen, mit welchen einfachen Dingen Menschen dann auch auskommen, und du glaubst gar nicht, was du mit einem Kübel Wasser alles machen kannst.
Wie ist das denn, wenn Sie reisen? Also kommen Sie da als der große Spendengelderbringer an oder als was werden Sie da empfangen? Oder weil Sie sagen, Sie leben ja mit den Menschen und wollen die auch kennenlernen und wollen verstehen, was da los ist.
Also ich habe bisher noch kein einziges Mal in Afrika, Asien oder Ozeanien in einem Hotel gewohnt, sondern bei Schwestern, in einem Pfarrhaus, vielleicht in einem Bischofshaus und so. Und dann kriegt man das Leben so direkt mit und das ist schön und das ist etwas, was es spannend macht. Ich habe immer ein Bild vor Augen, das vielleicht jetzt politisch nicht ganz korrekt ist, aber ich war zur selben Zeit wie Barack Obama in Äthiopien gewesen. Und dort hat man dann gesehen, wie die Straßen gesperrt gewesen sind, dieses Hotel dort ganz abgeriegelt gewesen ist, der Flughafen mit der Präsidentenmaschine, 2 Passagiermaschinen und dann noch 4 Cargomaschinen belegt gewesen ist, weil die alles mitgebracht haben. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, ob diese Rede und dieser Besuch bei der Afrikanischen Union, ob er das nicht auch von zu Hause, vom Wohnzimmerhaus halten hätte können, denn unter die Leute ist der nicht gekommen.
Also es war, hat er einen Symbolwert gehabt, dass er tatsächlich da war,
aber
er hat
von Afrika nichts mitbekommen. Aber so, aber ich bin dann eben zum Beispiel dort an dem Morgen mit einem Bischof, der in Addis war, zum Flughafen gefahren und dann hat man uns dort nicht reinfahren lassen, weil eben diese ganze Delegation dort war. Dann sind wir halt dort ein bisschen eher ausgestiegen gewesen aus dem Auto und sind zu Fuß zum Flughafen und haben dann geschaut und sind dann in den Norden von Äthiopien geflogen und waren aber dann wieder ganz einfach bei den Leuten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was zum einen anstrengend ist, man muss es auch erleben. Manchmal auch in der Armut, wie die Leute leben, aber auch, was mich sehr bereichert, zu sagen, also du bist jetzt nicht als Tourist unterwegs gewesen und hast in diesem Pool oder sonst irgendwo gebadet oder bist in der Serengeti unterwegs gewesen und am Kilimandscharo noch hast du mit irgendwelchen Bergführern dir irgendwas gegönnt, sondern du hast erlebt, wie die Leute dort leben und du hast auch erlebt, wie manche Tourismusdinge vielleicht für die Leute dort nicht so ganz einfach sind. Und da, glaube ich, wird dann wieder ein bisschen der Bogen gespannt zur Heimat, weil der Heimatort auch ein Tourismusort ist und dort man dann auch manchmal sieht, was das für Veränderungen herbringt.
Vielleicht gerade, weil Urlaubszeit ist. Warum ist das so schlecht, wenn ich in Afrika am Pool liege? Also warum ist das schlecht für die Menschen? Für die Umwelt ist es mir schon fast klar.
Um es ganz schlicht und einfach einmal zu sagen, also es gibt ja große Hotelketten, da zahlen sie in all diesen Ländern denselben Preis wie bei uns. Die Löhne, die aber den anderen Leuten dort vor Ort zahlen, sind ganz anderer Natur. Mhm. Und da denke ich, muss man dann schon auch einmal ein bisschen hinschauen.
Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Wenn mein heutiger Gast, Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber, von seinen Reisen erzählt, dann klingt das fast so, als wenn er schon in Afrika leben würde. Wie oft sind Sie denn tatsächlich jetzt unterwegs?
Also normalerweise gibt es so 3 bis 4 Reisen pro Jahr, die über den Ozean gehen, sage ich immer. Mhm. Es gibt natürlich auch in Europa, man muss ab und zu nach Rom und in andere Länder dann auch noch.
Dazu kommen wir später noch, die Rom-Frage.
Aber so 3, 4 Reisen im Jahr, die dann eben nach Afrika, auch nach Asien, jetzt Philippinen bin ich erst gewesen. Ich mache das sehr gerne. Es ist immer anstrengend, aber auch bereichernd.
Und dann sind es aber mehrere Länder, die auf dem Programm stehen und Sie besuchen mehrere Projekte oder wie funktioniert das?
Meistens ist es ein Land mit mehreren Projekten, dann, die man dann dort besucht. Es gibt normalerweise immer auch einen Anlass, vielleicht ein Jubiläum oder eine Einweihung, wie vor kurzem in Burkina Faso, das unser Weltmissionsland ist für den Monat Oktober, wo ich letztes Jahr gewesen bin, anlässlich 100 Jahre der Gründung der ersten Katechistenschule, wo ich dann einen Vortrag gehalten habe zur Enzyklika Evangelii Gaudium oder solche Dinge.
Gehen wir nochmal zurück. Jetzt sind Sie, wie gesagt, in der Welt so dermaßen viel unterwegs und kennen sich überall aus. Ich hatte am Anfang gesagt, alle 5 Kontinente, Sie haben den Kopf geschüttelt. Welcher ist noch nicht dabei gewesen?
Noch nicht gewesen bin ich eigentlich in Nordamerika.
Okay, also Australien war auch schon dabei?
Ja.
Nordamerika noch nicht?
Nordamerika noch nicht. Hat mich auch noch nichts hingezogen.
Jedermann hinfährt, da waren Sie noch nicht. Das ist interessant. Gehen wir nochmal zurück zu Ihnen als junger Mann dann. Sie hatten dann irgendwie Abitur und mussten zum Studium raus aus Reit im Winkel. Ins feindliche München. War es das feindliche München gefühlt oder war es, jetzt muss ich halt weg? Oder war es Neugier?
Beides. Also im ersten Augenblick war es eigentlich die Großstadt München. Okay, da gehst hin, weil du jetzt Theologie studieren möchtest. Also die Ludwig-Maximilians-Universität war dann schon ein Riesenapparat. Aber wenn man weiß, wo man daheim ist, kann man, denke ich, auch sich in die Welt hinaus begeben. Und da war halt zuerst München. Zugegebenermaßen war ich dann sehr häufig auch immer wieder während dieser Zeit noch in Reit im Winkel zu Hause. Ich habe dann später noch einmal ein Jahr auch in Paris studiert. Da ist man dann nicht mehr so häufig nach Hause gefahren und so hat sich das dann eben auch entwickelt.
Also Sie sind gleich mit dem Vorsatz, sage ich mal, nach München gegangen, Priester zu werden. Also Sie haben Theologie studiert und da war auch schon klar, dass Sie Priester werden möchten. Und Ihr Bruder ist auch Priester, gell?
So ist es. Der ist 5 Jahre jünger als ich und der ist der Kolping, Diözesan- und Landespräses und der ist dann in dieselben Fußstapfen getreten.
Was haben denn Ihre Eltern da gesagt, dass gleich 2, also wie fanden die das oder der Rest der Familie?
Die Eltern fanden das ganz okay. Die beiden Eltern, also der Vater war der Chef der Raiffeisenbank in Reit-im-Winkel und meine Mutter im Kindergarten. Sie waren auch in der Pfarrei gut engagiert und das war für sie, denke ich, ein guter Weg. Und der ältere Bruder, der ist verheiratet und hat für den Nachwuchs, für die Enkelkinder
gesorgt. Damit sind die Mütter dann immer schon ein bisschen. Und wenn die beiden Huber-Burmen dann sich treffen in München, was machen die dann? Über Gott reden oder über die besten Kochrezepte für französische Gerichte?
Wenn es über die Kochrezepte geht, dann muss ich reden, weil da hat der Christoph nicht so viel Ahnung davon. sondern wir machen halt dann, reden über Geschichten, die sich in Reit im Winkel begeben oder was wir jetzt dann vorhaben und wo wir dann auch unterwegs sein wollen miteinander, wann wir nach Hause fahren, was wir dort auch machen und so. Und ja, auch über Gott, über die Dinge, die in der Diözese und so sich dann begeben und so, über die verschiedenen Freunde, die man miteinander hat. Und wir haben auch einen relativ guten Freundeskreis, der sich auch fast deckt jetzt so miteinander.
Häufig überschneidet, klar. Mhm. Aber kochen tun Sie schon auch zusammen?
Ich muss kochen.
Ah ja, was gibt's dann?
Ja, also einen schönen Coq au vin oder andere Dinge, das habe ich in Frankreich eben gelernt und das mache ich ganz gerne.
Denn Sie haben es eben schon gesagt, Frankreich ist auch eine Station in Ihrem Leben, die für Sie wichtig war und zwar nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch wegen Afrika. Wenn Sie daheim jetzt nicht mehr ganz folgen können, dann bleiben Sie dran. Monsignore Wolfgang Huber wird die Geschichte gleich aufklären. Als Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber in Paris studiert hat, ist Afrika in sein Leben getreten, habe ich gelesen. Das müssen Sie noch mal ganz kurz erklären. Das ist jetzt nicht der nächste Weg.
Das ist aber ganz einfach. Aha. In Paris, wie ich dort studiert habe, am Institut Catholique, dort waren sehr viele afrikanische Mitbrüder. Und mit denen sich zu treffen, bestimmte Dinge auszumachen, das war also sozusagen der erste Kontakt dorthin dann.
Aber es klingt ja schon mal etwas merkwürdig erstmal. Also dass man das wahrnimmt, dass es dort einfach mehr dunkelhäutige Menschen gibt, das passiert relativ schnell, weil Frankreich einfach ja, eine Migrationsgeschichte mit Schwarzafrika hat. Aber wenn man da hingeht zum Studieren, dann ist man doch irgendwie im Quartier Latin und trifft sich mit Franzosen und spricht Französisch. Und bei Ihnen läuft sogar ganz anders? War das Vorsatz oder war das Zufall?
Ich denke, dass beides mit dabei war. Am Institut Catholique in Paris haben natürlich auch immer, ist eine der päpstlichen Hochschulen dort, haben natürlich aus den frankophonen Ländern Afrikas.
Ja, auch, aber nicht nur.
Aber da waren eben praktisch als Studenten eigentlich sehr viele mit aber da.
Hat Sie das dann so ein bisschen mehr neugierig gemacht?
Das oder? Hat mich neugierig gemacht, natürlich mit den Leuten, mit denen man unterwegs mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, mit denen man dort dann in der Vorlesung sitzt, da möchte man ja dann auch was zu tun haben.
Das heißt, Sie haben Studienfreunde in Afrika?
Ja.
Und der Kontakt ist noch immer vorhanden?
Der ist immer noch vorhanden. Da gibt es einige, die Generalvikare sind, einige, die Bischöfe sind, die Missio-Präsidenten sind, denn das gibt es ja in Afrika auch.
Tatsächlich.
Päpstliche Missionswerke gibt es eben in 140 Ländern dieser Welt. Mhm. Bei uns sieht man es immer mit dem Spendenaufkommen. Aber eigentlich geht es ja darum, auch den Bildungsauftrag wahrzunehmen und zu sagen, also der Horizont über den eigenen Kirchturm hinaus soll ein bisschen gewahrt bleiben und nehmt es wahr. Christliche Existenz ist zunächst einmal eine missionarische. Dass man den Glauben, wenn man ihn als Geschenk erlebt hat, dass es eine freudenspendende und trostreichende Kraft gibt, die uns aus dem Evangelium ergeben kommt, dass wir die nicht für uns selber behalten, sondern mit anderen teilen und daraus dann eben Gemeinschaft bilden und das Leben und das weltweit und das ist schön.
Ich merke schon, Sie reden viel lieber über Missio als über sich. Ich wollte mich nochmal einfach darauf kommen, wie sich das bei Ihnen dann entwickelt hat. Also ich habe jetzt verstanden, Sie sind da hingegangen aus Ihrem kleinen Reitenwinkel, dann nach München und sind immer neugieriger auf die Welt gekommen. So hätte ich es jetzt mal interpretiert. War das völlig falsch?
Nein, es ist nicht falsch, aber so klar ist das Reitenwinkel jetzt auch nicht. Da würden mir die Reitenwinkler jetzt dann sagen.
Aber also kleiner als München oder Paris.
Ja, oh, das ist richtig. Nein, sondern wirklich, wie ich es vorhin schon einmal gesagt habe, weil ich es dort erlebt habe, vertrauensvoll angenommen, Leben zu gestalten, dann neugierig in die Welt hineinzugehen. Und neugierig bin ich bis zum heutigen Tag, neugierig auf andere Menschen, wie leben die, warum leben die so, was macht das mit ihnen und wie können wir dort miteinander in einen Austausch geraten. Vielleicht auch, wo können wir vielleicht auch einiges lernen. Ein schöner Spruch ist ja immer von unseren afrikanischen Freunden, also ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Und das kann manchmal eben schön und gut sein, weil man sich dann wieder bewusst ist, naja, also es pressiert jetzt nicht alles so. Auf der anderen Seite kann es dann auch manchmal anstrengend sein, weil man dann, so wie wir getaktet sind, vielleicht eben auch einmal Zeit haben muss und sich auf Dinge einstellen, die man nicht vorher geplant hat oder gecheckt hat.
Wie schwer fällt Ihnen sowas?
Eigentlich nicht schwer. Also da bin ich dann froh um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro bei mir, die dann immer wieder mal sagen, also jetzt wird es aber Zeit, jetzt müssen Sie dort und dorthin gehen. Aber wenn ich dann sage, jetzt ist aber gerade der Bischof aus Tansania da, jetzt kommt gerade die Schwester, die jetzt gerade vom Flughafen gekommen ist, dann nehme ich mir dann schon immer die Zeit. Und das ist auch ganz wichtig. Mhm. Persönliche Beziehung, das ist, was uns, denke ich, als Kirche auch auszeichnet gegenüber allen anderen NGOs.
Ja. Ein echter Mehrwert. Gleich geht's weiter mit Hauptsache Mensch und Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber. Bevor Monsignore Wolfgang Huber Missio-Präsident wurde, war er zuerst Kaplan in Giesing, danach Präfekt im erzbischöflichen Studienseminar St. Michael in Traunstein. Dann ging es wieder nach München an den Dom als Dompfarrer. Nebenbei waren die fremdsprachlichen Missionen ihr Aufgabengebiet. Heute heißen sie muttersprachliche Gemeinden und das Referat Weltkirche haben sie auch noch geleitet. War das auch so ein Hineinschnuppern in die Welt?
Als Dompfarrer war es auch so, dass man ja mit vielen internationalen Gästen zu tun hat. Mit den muttersprachlichen Gemeinden, mit unterschiedlichsten Menschen, die einen, die sagen, wir sind jetzt mal für eine bestimmte Zeit hier in München und wollen deshalb auch in der muttersprachlichen Gemeinde beheimatet sein und werden uns nicht lange integrieren, sage ich jetzt einmal. So, und da war dann schon immer auch die Aufgabe, ein bisschen zu schauen, wo geht das hin zwischen Ghettoisierung oder sich einbringen in die hiesige Gesellschaft. Und dann als Weltkirche-Referent dann auch zu schauen, ja, was können wir von hier aus in den verschiedensten Gemeinden oder in den verschiedensten Ländern dann auch tun.
Ich gehe trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Ecuador, da haben Sie die Partnerschaft gepflegt. Haben Sie da schon mal sowas gelernt, wie Entwicklungshilfe ist es nicht funktioniert, sondern Partnerschaft?
Ich habe gerade bei meinen allerersten Reisen nach Ecuador von vornherein immer ausgeschlossen, wir werden jetzt und dort vor Ort nicht über Geld und Projektanträge sprechen, sondern wir kommen dorthin und wollen mit euch sprechen, wie lebt ihr hier? Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die mir bis zum heutigen Tag auch hilft und was ich bis zum heutigen Tag auch so durchexerziere, weil ich sage, sobald es nämlich dann darum geht zu sagen, der kommt jetzt, dann müssen wir schauen, dass wir dieses Schulprojekt gut darstellen, dann ist die Kommunikationsebene eine völlig andere und eben keine Partnerschaft mehr, wo wir auf Augenhöhe auch miteinander verhandeln können. Manchmal muss auch verhandelt werden, denke ich auch, oder vielleicht das ein oder andere eingebracht werden, wo man sagt, also ich sehe das jetzt von der pastoralen Angelegenheit her so nicht, wie Sie das sehen, dann kann man ja durchaus einmal streiten drüber. Das ist ja auch kein Problem, ja. Denke ich. Aber das ist wichtig. Weil dann ist der andere, fühlt sich dann eben auch ernst genommen und ich bin auch ernst genommen.
Partnerschaft statt Entwicklungshilfe. Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber weiß, wie es geht. Von Reit im Winkel nach München, dann nach Paris, nach Ecuador und jetzt als Missio-Präsident in die ganze Welt. Eigentlich ist jeder Schritt im Lebenslauf von Monsignore Wolfgang Huber einer auf dem Weg hin zu genau diesem Job. Wie er ihn genau bekommen hat, das erzählt er uns gleich. Seit 2014 ist Monsignore Wolfgang Huber Missio-Präsident. Bewirbt man sich da eigentlich oder wird man berufen?
Man wird berufen. Das geht ganz einfach so, dass die Freisinger Bischofskonferenz Namen nach Rom hinunterschickt und Rom ernennt dann. Also der Präfekt für die Kongregation der Evangelisierung der Völker Kardinal Filoni hat dann meine Ernennungsurkunde unterschrieben. Und also bei uns
funktioniert genau wie bei einem Bischof.
So in etwa. Und das ist ein Amt auf 5 Jahre.
Aber Sie haben vorher schon kundgetan, dass Sie das ganz gerne machen würden, oder?
Ich bin vorher gefragt worden vom Herrn Kardinal, der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz ist und der diesen Vorschlag ja da machen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Nach 12 Jahren Dompfarrer und Weltkirche-Referent in der Diözese kann man auch mal wieder was anderes machen.
Und passte ja auch ganz gut.
Also ich habe schon den Eindruck, mir passt ganz gut.
Die nächste Frage, die hier stände, würde nämlich heißen, warum hat Sie das gereizt? Also haben Sie lange nachgedacht oder war das ganz sofort da auch, ja?
Ich habe nicht sehr lange nachgedacht, sondern ich habe dann also relativ schnell eigentlich auch zugesagt gehabt, dass man mich auf die Liste nehmen kann. Das passt ganz gut, habe ich mir gedacht.
Und ist es jetzt tatsächlich so, wie Sie es sich vorgestellt haben?
Ich habe mir zunächst einmal gar nicht so viel vorgestellt gehabt, muss ich sagen, sondern ich habe einfach gesagt, das wäre es vielleicht eben jetzt für die nächsten 5 oder vielleicht dann noch einmal 5 Jahre, 10 Jahre. Und ich bin momentan sehr zufrieden und der Song, das passt, wenn man bei uns daheim sagen darf.
Haben Sie sich irgendwelche Ziele gesetzt, als Sie dann angefangen haben? Oder haben Sie geschaut, was ist da und wie kann ich es gut weiterführen?
Beides. Ich habe mal geschaut, was ist da. Dann ein Ziel, das ich mir dann auch gesetzt habe, ist, dass Missio München als eines der kleineren Werke wieder ein besonderes Gewicht bekommt und auch in der Öffentlichkeit als solches wahrgenommen wird.
Ja, aber wenn Sie jetzt durch die Welt reisen und Sie sehen Straßenkinder in Manila oder missbrauchte Frauen in Papua-Neuguinea, dann sind das Geschichten, die Sie jetzt ganz hautnah vor Ort mitbekommen. Das war für Sie neu, oder?
Das war neu. Das ist richtig. Und es ist auch jede Geschichte, bei jedem Besuch, den man macht, immer wieder eine neue Geschichte, weil es um eine Person oder mehrere Personen dort geht. Und es sind natürlich durchaus auch Dinge, die einen ja schon auch sehr zu Herzen gehen. Und ich glaube, wenn Sie das nicht täten, dann wäre ich wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle. Ich war vor 2 Jahren im Libanon an den Grenzen zu Syrien im Flüchtlingslager unterwegs, wo man die Kinder gesehen hat. Also das ist ja Bergland, ein bisschen ähnlich wie bei uns, wo es auch kalt ist. Also wir sind schon mit den Anoraks unterwegs gewesen. Die Kinder mit Flipflops und kurzen Hosen, die traumatische Dinge zu Hause auf der Flucht erlebt haben, wo man schaut, wie kann man dort dann in Zelten vielleicht die ein oder andere Beschäftigung, ich würde jetzt nicht von Kindergarten oder Schule reden, sondern einfach dort mit ihnen dann etwas auch tun. Und ich habe das erste Mal seit den Zeiten, wo ich bei meiner Oma gewesen bin, so Kanonenofen, was ich erste Mal wieder gesehen, wo man halt alles einheizen kann und solche Dinge. Und das sind schon Dinge, wo man dann immer wieder sehr demütig wird und sagt, es geht uns gut.
Das ist das eine, dass Sie sagen, uns geht's gut, aber können Sie da irgendwie loslassen, abschalten? Wie gehen Sie damit um, mit diesen vielen Bildern, die da auf Sie hereinprasseln?
Zum einen ist es wichtig, ein gesundes spirituelles Fundament auch zu haben. Also dass diese Situationen, diese einzelnen Bilder, diese einzelnen Personen auch immer wieder mit ins Gebet hineingenommen werden von mir. Das ist für mich eine ganz wichtige Quelle, die dort notwendig ist. Und das Zweite ist durchaus auch noch einmal immer wieder auch zu sehen, dass wir doch dank auch unserer Spenderinnen und Spender die Möglichkeit haben, einiges aufzufangen, zu verändern und auch für diese Leute Lebensqualität in irgendeiner Form zumindest versuchen zu ermöglichen. Aber dann wirklich auch zu sehen, also das macht mir auch immer wieder große Freude, welche Freude und welche Energie dann auch die jungen Leute, bei denen wir dort unterwegs sind, sei das jetzt in Afrika, sei das im Libanon oder sonst irgendwo, die ausstrahlen, wo mir dann manchmal sagen, mein Gott, bei uns laufen sie wieder so am Gesicht umeinander und jammern, weil dieser Preis von der Wiesenmasse wieder ein bisschen in die Höhe geht oder sonst irgendwo was, wo man dann denkt, naja, also das sind schon völlig andere Dimensionen.
Probleme.
Ja, nein, aber wirklich dann eben auch zu sagen, also diese Leute, die nichts haben, also wenn ich jetzt da denke an diese Kinder in den Flipflops, in die kurzen Hosen, die da umeinander gelaufen sind, obwohl es kalt gewesen sind, die aber eine Freude ausgestrahlt haben. Und so etwas beflügelt mich dann schon auch wieder.
Monsieur-Präsident Monsignor Wolfgang Huber ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Mein heutiger Gast, Monsieur-Präsident Monsignore Wolfgang Huber, hat jetzt noch einen neuen Titel, den muss ich ablesen, den habe ich mir diesmal aufgeschrieben. Sie sind Mitglied des Delegiertenrates der Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke, natürlich plural, in der Kongregation der Evangelisierung der Völker. Cooler Titel, kriege ich auswendig mit Sicherheit nie hin. Schaffen Sie das?
Ja.
Aber ich glaube, das muss man sich wirklich Wort für Wort anschauen, um zu verstehen, was Sie da machen. Päpstliches Missionswerk, Monsieur ist ein päpstliches Missionswerk, heißt, er ist der Chef, also ich meine, ist er sowieso, aber viel direkter als vorher. Treffen Sie den jetzt auch oft?
Normalerweise mindestens einmal im Jahr, also persönlich dann auch. Und dann ab und zu, dann zu besonderen Gelegenheiten, wenn er Interesse daran hat, dass wir bestimmte Dinge dann eben auch miteinander gestalten können. Also ich war zum Beispiel mit ihm zusammen, mit Peter Schollatour, der, denke ich, durchaus einigen noch bekannt sein dürfte.
In den älteren Semestern.
Ja, der eben als Nahostmensch uns bei Missio immer wieder auch einmal geholfen hat. Und der ist dann gekommen und hat gesagt, ich weiß, dass ich schwer krank bin. Ich hätte einen Wunsch. Ich würde gerne Papst Franziskus noch einmal treffen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich werde versuchen, ob das möglich ist. Und Papst Franziskus hat dann eben auch seine Nahostreise gerade vorbereitet. Und dann waren wir bei ihm und haben dort einige Dinge, eben auch was die arabische Mentalität und einige Dinge, die dort vor Ort dann wichtig sind, miteinander besprechen können. Und so treffen wir den Heiligen Vater jetzt normalerweise immer einmal ganz fest, das ist im Mai, wenn die Vollversammlung der Kongregation für die Evangelisierung der Völker ist, aber dann eben auch noch zwischendrin unter Umständen das ein oder andere Mal.
Ich habe natürlich noch mal ein bisschen bei uns im Archiv gewühlt und habe einen Ton gefunden, den Sie uns gegeben haben, einen O-Ton direkt nach der Wahl. Und da haben Sie gesagt:
Kann ich leider außer dem Namen und dass er aus Argentinien ist, nichts sagen. Zu anderen hätte ich vielleicht was sagen können. Ich bin gespannt darauf, wie das vielleicht jetzt auch einen neuen Schwung in die Weltkirche hineinbringen kann.
Was können Sie denn heute sagen? Hat das geklappt mit dem Schwung?
Ich denke, ganz sicher. Und ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, auch noch einen kleinen Satz angefügt gehabt damals und gesagt, also, weil er aus Lateinamerika kommt, wird er uns in Europa zeigen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind. Ich denke, dass das auch der kirchlichen Realität Rechnung trägt. Also gerade in den anderen Kontinenten steigt ja die Zahl der Katholiken, während in Europa wir eher ein bisschen müder werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute, die jetzt gerade auch aus dem säkularen Bereich Papst Franziskus oft sehr schätzen, auch das einmal für sich selber buchstabieren müssen. Was heißt das eigentlich für meinen Lebensstil, was er uns sagt, zum Beispiel in Laudato Si oder in Evangelii Gaudium?
Vielleicht machen Sie es mal kurz an ein, zwei Beispielen fest, weil ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Vielleicht weiß es aber nicht jeder Hörer.
Ganz einfach sage ich jetzt einmal so, die Gesamtzusammenhänge, also wenn man auf Laudato Si jetzt vielleicht nochmal schaut, also was hat mein Lebensstil mit den Bedingungen, unter denen Leute in Afrika vielleicht heute leben müssen, zu tun. Wie muss ich vielleicht dann durchaus auch meinen Lebensstil verändern? Was schmerzt, was wehtun kann? Also das sind Dinge, denke ich, die dann schon auch noch einmal an die Wurzel gehen. Und ich denke, bei vielen Leuten, die auch gerade aus dem säkularen Bereich ihm jetzt so schnell zujubeln und sagen, ja, das ist gut, er macht und ist modern und macht dies auch so. Aber zu sagen, also was bedeutet das auch für uns, das sollte man sich dann schon auch noch einmal als Frage zumindest zunächst stellen.
Also die ganze Packung kaufen und nicht nur den...
Ja, genau. Also nicht nur das, was mir passt, zu kaufen.
Genau.
Und ich denke, da haben wir jetzt eben auch gerade als päpstliches Missionswerk einen ganz großen Auftrag, dass es eben nicht nur darum geht, helfen ist geil, weil ich dann ein gutes Gefühl habe und dem, der da unten sitzt, vielleicht etwas zukommen ließ von meinen Brosamen, sondern mir geht es eigentlich auch noch einmal mehr darum zu sagen, wir müssen eigentlich teilen. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir uns austauschen, dass wir miteinander unterwegs sind und nicht nur helfen.
Trotzdem kannten Sie den Papst vorher nicht. Also, nein. Wie war das denn, als Sie den dann kennengelernt haben? Also da frage ich jetzt mal so als Groupie.
Das war eine schöne, nette Begegnung mit ihm zusammen. Wir haben dann Französisch gesprochen gehabt und er hat sehr dezidiert eben gerade dann auch in diesem Gespräch nachgefragt und man konnte auch lachen mit ihm. Also es war sehr schön.
Also als Mensch sehr einnehmend.
Sehr. Also ich habe ihn als Mensch sehr, sehr sympathisch eben auch jetzt im Gespräch erlebt, aber dann auch erlebt, er wollte ganz genau wissen, was ist im Nahen Osten, was ist. Also zielstrebend.
Nicht die schlechteste Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen dem Papst und den päpstlichen Missionswerken. So viel also zum Papst als Chef. Gleich kommen wir zum zweiten Teil des neuen Titels von Missio-Präsident Monsignor Wolfgang Huber, nämlich dem Teil mit der Evangelisierung der Völker. Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber ist Mitglied im Delegiertenrat der Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke in der Kongregation der Evangelisierung der Völker. Ich könnte diesen Titel 100-mal wiederholen, ich würde ihn wahrscheinlich immer noch nicht auswendig hinkriegen. Aber mit Inhalt füllen wollten wir ihn ja. Eben haben wir über den Papst als Chef gesprochen und der zweite Teil, der da wichtig drin ist, ist, glaube ich, Evangelisierung der Völker. Mhm. Das wäre jetzt der Teil, den ich als nächstes ansprechen wollte. Habe ich da noch was Wichtiges vergessen?
Der, weil Sie den Delegiertenrat jetzt nennen. Es gibt einmal im Jahr die Vollversammlung, wo aus allen 140 Ländern dieser Erde die jeweiligen Präsidenten oder Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke in Rom versammelt sind. Wo wir uns auch Gedanken machen darüber, zusammen mit dem Leiter der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, welche Projekte braucht es jetzt wann, wo, wie. Und in dieser Zwischenzeit, zwischen diesen Vollversammlungen, gibt es eben einen Rat, der das operative Geschäft dann auch leitet. Und da sind eben aus Europa 4 Delegierte mit dabei. Und da bin ich einer von diesen 4, aus Afrika 2, aus Lateinamerika 2, aus Nordamerika 2 und so.
Das heißt, einmal trifft man die grobe Richtung, es geben soll, diskutiert man und setzt Prioritäten und dann schaut man, um diese Priorität verfolgen zu können, muss ich jetzt das und das da machen.
Also so ein bisschen ähnlich wie bei uns, wenn man es vergleichen würde. Es gibt die Vollversammlung der Bischofskonferenz zweimal im Jahr und dann gibt es den ständigen Rat, der sich jedes Monat trifft.
Mhm. Trotzdem wollte ich jetzt auf Evangelisierung der Völker kommen. Missio haben wir jetzt schon öfter gesagt und auch schon einiges gehört, was Sie da tun. Die Leute, die mit der Kirche zu tun haben, kennen die Arbeit auch meistens. Aber ich frage mich, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die sich nicht so gut auskennen in der Kirche, müssen Sie da nicht einiges erklären? Ich meine, ein Buchstabe mehr und das Ganze heißt Mission. Und das Wort verbinden viele mit Imperialismus, mit Überheblichkeit. Müssen Sie das erklären?
Das Interessante ist eigentlich, dass es sehr häufig auch innerhalb der Kirche zu erklären ist, weil gerade die Dinge, die Sie jetzt genannt haben, vielleicht auch noch Zwangsbekehrung, das wird häufig mit der Missionsgeschichte in eins gesetzt. Wenn Sie heute in einem säkularen Betrieb unterwegs sind, dann hat er seine Mission, dann hat er seine Corporate Identity und all das, was letztendlich eigentlich zu tun ist.
Also eigentlich nur seinen Auftrag.
Ah, genau. Und da sollte man auch noch einmal genauer hinschauen und hinschauen können. Natürlich hat es diese schwierigen Dinge auch gegeben, von denen Sie sprechen. Aber der eigentliche Auftrag 1838 war der, dass Missionare von hier aus weggegangen sind. Wohl wissend, dass sie nie wieder in dieses Land zurückkehren werden. Wohl wissend, dass sie wahrscheinlich auch durch Krankheiten, die sie bisher nicht gekannt haben, vielleicht dahingerafft werden. Wohl wissend aber auch, dass sie Menschen vor Ort Lebensqualität bringen können, aus dem Evangelium heraus motiviert. Und das ist bis zum heutigen Tag auch unser Auftrag. Was heißt Mission heute? Mission heißt, ich möchte ermöglichen, dass Menschen einen Zugang zum Evangelium bekommen können, die freudige und trostspendende Kraft des Evangeliums dann vielleicht für sich erkennen können, diese mit anderen teilen und daraus die Gesellschaft gestalten. und hoffentlich dieses eine Haus dieser unserer Erde dann zu einem friedlichen werden kann. Wenn wir das eben auch als unser Ziel ansehen, dann ist es jetzt nicht eine Zwangsbekehrung oder so etwas. Wir haben auch sehr viele Projekte, wo es um interreligiösen Dialog, um Friedenssicherung geht, weil es um die Menschen und die Religionsfreiheit ist etwas, was dazugehört, das uns ausmacht. Aber ich denke auch, wir sollen und brauchen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, unseren Glauben nicht für uns alleine behalten. Mhm. Denn, also wenn man jetzt noch einmal die Gründungsurkunde, wir sind ja sogar eine königliche Gründung und nicht irgendeine kirchliche Gründung, sondern Ludwig I. hat uns als Ludwig-Missionsverein gegründet, weil er gesagt hat, also das, was ich vorhin gesagt habe, braucht Unterstützung in dreierlei Form. Das eine ist finanziell, deswegen hat sich jedes Mitglied des Ludwig-Missionsvereins verpflichtet, 30 Pfennig zu zahlen. Das zweite ist, dass wir die gemeinsame spirituelle Dimension erkennen, dass jedes Mitglied für die Missionare ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria täglich gründet. Und das dritte, dass eben nicht nur in einer einfachen Art und Weise etwas in die damals sogenannte dritte Welt hinausgeht, sondern dass auch die Menschen hier eine Ahnung davon bekommen, wie die Menschen dort leben. Und dann hat man eine Zeitschrift gegründet, die damals daraus bestanden hat, dass man im Wesentlichen Missionarsbriefe oder Tagebucheintragungen abgedruckt hat, wie die Menschen dort leben. Und ich sage jetzt, weil Sie es vorhin gesagt haben, im Prinzip hat sich an diesen Dingen nichts geändert. Wir versuchen, Spenden zu bekommen, um dadurch Menschen Lebensqualität vor Ort aus dem Evangelium zu geben. Und das sind die großen Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Ortskirche stärken, Bildung ermöglichen, Frieden fördern, Gesundheit gestalten, dann Schöpfung bewahren, Nothilfe leisten. Das sind die Dinge, wo wir im Wesentlichen bis zum heutigen Tag unterwegs sind mit verschiedensten Projekten. Sehr viele unserer Projekte, also wenn wir mal schauen, auch wo wir unterwegs sind, jetzt wenn wir Burkina Faso anschauen, das ist ein Land, wo 60% Muslime sind, wo wir versuchen zu helfen und das Leben miteinander zu teilen, dass eben dort dann eben Schulen geschaffen werden, wo niemals irgendwo gefragt wird, welche Religion hast du, sondern wie können die Menschen miteinander zusammenleben, wie können sie das letztendlich eigentlich auch miteinander dann auch gestalten. Schauen Sie nach Pakistan, schauen Sie nach Indien, also wo wir und Nordosten, wo wir unterwegs sind und. Also ich denke, wir können den Glauben anbieten. Genau. Aber wir werden niemanden zwangsrekrutieren, um zu sagen, du musst jetzt dies oder jenes tun, damit du das dann kriegst, weil das dem christlichen Menschenbild nicht entspricht.
Das ist schön gesagt, vor allen Dingen der letzte Halbsatz. Am Anfang haben wir über Monsignore Wolfgang Hubers Blick auf die Welt geredet. Heimat verbunden in Reit im Winkel, dann München, Paris, Afrika, Ecuador. In der Reihenfolge, glaube ich. Sie sind also jetzt in der Welt daheim. Wenn Sie heute einen Trachtenumzug daheim ansehen, was löst das in Ihnen aus?
Da freue ich mich, dass die Menschen stolz sind darauf, dass sie hier leben können und dürfen. Und ich sage immer, dass sie dankbar sind dafür, dass sie hier leben können. Und das ist dann auch etwas, was immer wieder auch mit der Frage von Wertevermittlung zu tun hat. Zu sagen, jetzt nicht nur das Gewand ist wichtig, sondern die Einstellung ist auch wichtig.
Aber Gewand ist manchmal ja auch woanders wichtig. Ich habe ein Foto von Ihnen gefunden, da bekommen Sie von der Maasai-Frau einen Umhang umgehängt. Wie war das denn für Sie?
Das war ganz nett und schön, weil wir dort eben in das Maasai-Dorf gekommen sind, wo die Mädchen uns das klassische Bekleidungsstück der Maasai angezogen haben. Wir hatten ja noch was drunter an, die Maasai haben ja sonst nichts mehr drunter an. Aber das sind dann schon auch so Momente, wo man dann, ja, also ich fühlte mich dann dort daheim.
Vergleichen Sie das dann auch so ein bisschen? Also ich meine, dieser Umhang, Sie sagten ja, das ist ein traditionelles Gewand der Menschen da, ein Trachtenumzug bei Ihnen daheim. Schauen Sie dann, das ist bei uns dann so und das ist da so und irgendwie ticken Sie alle gleich oder was löst das aus?
Also, dass sie alle gleich ticken, das würde ich jetzt insofern nicht so einfach sagen. Aber was es bei mir auslöst, ist, diese Leute, sie sind stolz darauf, dieses Gewand zu haben. Sie verbinden das dann auch mit bestimmten Werten. Und dann, denke ich, kann man schon den ein oder anderen Vergleich immer wieder mal ziehen. Also wie dieses Foto, das Sie gesehen haben, hat mir dann einer aus meiner Heimat gesagt, sind das die tansanischen Trachtendirndl. Und dann habe ich gesagt, vielleicht ist das so etwas.
Okay. Ich habe noch so einen schönen Satz von Ihnen gefunden. Ich glaube, Sie haben sowas Ähnliches eben auch schon mal gesagt.
Das habe ich schon alles gesagt.
Ja, Sie haben ganz viel gesagt. Ich habe ganz viel gelesen. Ich bereite mich ja vor auf meine Gäste. Da hieß es, dass wir hier in Europa von den Menschen in Entwicklungsländern lernen können, nämlich ein bisschen weniger depressiv und ängstlich unterwegs zu sein. Was meinen Sie denn damit?
Ich habe bisher bei uns gespürt, dass gerade jetzt vielleicht auch im katholischen Bereich viele Leute immer zunächst einmal Zweifel haben, wie wird das weitergehen, was wird sein und, und. Und da glaube ich, sind wir schon ein bisschen gefährdet, eher die negativen Dinge zu sehen als die positiven. Und ich habe in vielen dieser Länder, auch in einfachen Dörfern, immer wieder zunächst einmal erlebt, die freuen sich einfach. Und diese Freude einfach weiterzugeben, ohne unmittelbar an das Morgen oder das Übermorgen denken zu müssen, da glaube ich, können wir durchaus das ein oder andere abschauen. Ich habe ein kleines Beispiel, wie mir jemand gesagt hat, wie Papst Benedikt gewählt worden ist. Ihr freut euch ja gar nicht in Deutschland, ihr müsst euch doch freuen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon.
So sind sie, die Deutschen.
Genau.
Wohin geht die nächste Reise?
Die nächste Reise wird voraussichtlich nach Pakistan gehen.
Okay, was steht da
Lahore.
Auf dem Programm?
Dort wird es vor allen Dingen eben um Situationen gehen, wo Christen in einem Land als Minderheit leben, wo sie durchaus auch Verfolgungen erleiden und wie dort bestimmte Projekte dann eben auch vorangebracht werden kann, wie Menschen Zeugnis geben können vom Glauben dort, Ordensschwestern in Schulen und, und.
Wissen Sie schon, wo Sie da unterkommen?
Also sicher mal wird Lahore ein Ort sein. Mhm. Die anderen genaueren Detailplanungen sind noch nicht geregelt.
Aber es werden wieder Pfarrhäuser
es werden
sein.
Immer. Es werden ja, also Pfarrhäuser oder bei Ordensschwestern oder so.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und noch viele gute Begegnungen mit vielen guten Menschen auf unserem gemeinsamen Heimatplaneten. Danke für das schöne Gespräch.
Danke sehr.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Bei mir zu Gast war Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber. Wenn Sie Teile des Gesprächs verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Unter münchner-kirchenradio.de stehen alle unsere Sendungen online. Nächste Woche hören wir uns wieder. Dann habe ich die diesjährige Gewinnerin des Ellen-Ammann-Preises des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Fadumo Korn, zu Gast. Sie engagiert sich gegen Genitalbeschneidungen und für ein neues Selbstbewusstsein von Mädchen und Frauen und erzählt uns auch ihre ganz eigene Geschichte. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.